Willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen den Zeilen hier auf Austria Aktuell.
Hallo.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute eine Analyse vor uns, die euch buchstäblich dabei helfen könnte, die Welt da draußen mit völlig anderen Augen zu sehen.
Ja, das ist definitiv keine Übertreibung.
Absolut. Wir untersuchen heute das Konzept der sogenannten Kondrotiew-Wellen. Das stammt aus einem wirklich faszinierenden Artikel, den wir heute im Detail durchgehen.
Ein ziemlich sperriges Wort für eine extrem greifbare Sache eigentlich.
Genau. Und unsere Mission für diese Analyse ist klar. Wir wollen gemeinsam herausfinden, warum sich unsere Wirtschaft und eigentlich unsere ganze Zivilisation wie in Jahreszeiten bewegt.
Mhm.
Wir wollen wissen, ob uns nach all den aktuellen Krisen bald ein massiver neuer Boom bevorsteht und vor allem, wie ihr dieses Wissen ganz praktisch für eure eigene Zukunft nutzen könnt.
Das ist der springende Punkt.
Lasst uns das mal aufdröseln. Das klingt nach trockener Wirtschaftstheorie, ist aber in Wahrheit wie ein Blick in eine Kristallkugel für unsere Zukunft.
Wobei man sagen muss, diese Kristallkugel erfordert keine Magie. Sie erfordert eigentlich nur den Mut, mal aus dem alltäglichen Rauschen herauszuzoomen.
Was genau meinst du mit Rauschen?
Naja, wenn wir uns die Tagesnachrichten ansehen, geht es fast immer um sehr kurzatmige Dinge. Das nächste Quartalsergebnis eines Tech-Konzerns, der aktuelle Zinsentscheid der Notenbanken oder halt die politische Aufregung der Woche.
Ja, das ewige Auf und Ab eben.
Genau. Aber das Modell der Kondratiew-Wellen, das ignoriert dieses Mikromanagement völlig. Es blickt auf die massiven, tektonischen Plattenverschiebungen unserer Geschichte. Und die ziehen sich oft über Jahrzehnte hin.
Um das wirklich zu verstehen, müssen wir uns den Mann ansehen, der diesem Phänomen überhaupt seinen Namen gegeben hat. Nikolai Kondratiew. Wir springen da mal gedanklich in das Russland der 1920er Jahre.
Eine sehr intensive Zeit.
Richtig. Das ist eine Zeit, in der die marxistische Ideologie die absolute, unantastbare Staatsdoktrin der noch jungen Sowjetunion war. Die offizielle Linie lautete schlichtweg, der Kapitalismus ist in seiner finalen Krise und wird unweigerlich und endgültig zusammenbrechen.
Und dann kommt Kondratiew.
Genau. Ein brillanter Ökonom. Er schaut sich hunderte Jahre an Wirtschaftsdaten an. Preise, Zinsen, Löhne, Außenhandel. Und er sieht etwas völlig anderes.
Was hier wirklich faszinierend ist, ist Kondratiews Schlussfolgerung aus diesen enormen Datenmengen.
Lass hören.
Er erkannte, dass der Kapitalismus weder eine lineare Erfolgsgeschichte ist, die endlos nach oben geht, noch ein System, das auf einen finalen Kollaps zusteuert. Er bewies quasi, dass kapitalistische Volkswirtschaften in langen, regelmäßigen Wellen atmen.
Und eine solche Welle dauert im Schnitt 40 bis 60 Jahre, richtig?
Exakt. Der Kern seiner Entdeckung war im Grunde ein Mechanismus der Selbstrettung.
Selbstrettung klingt erstmal positiv?
Ist es auch. Aber der Weg dahin ist hart. Durch brutale Phasen der Zerstörung zwingt sich das System zur Erneuerung und steigt dann durch bahnbrechende Basisinnovationen immer wieder wie ein Phönix auf der Asche.
Man kann sich ja gut vorstellen, wie diese These bei Josef Stalin ankam.
Oh ja.
Ein sowjetischer Wissenschaftler, der mathematisch belegt, dass der verhasste Kapitalismus nicht stirbt, sondern sich durch Krisen sogar regeneriert und danach stärker wird, das war pure Ketzerei.
Es war buchstäblich das Todesurteil für ihn.
Wahnsinn!
Kondratiew hat sich standhaft geweigert, seine wissenschaftlichen Daten der politischen Ideologie anzupassen. Er wurde dann inhaftiert und starb letztlich in einem Gulag.
Seine physische Existenz wurde ausgelöscht. Aber dieses Konzept der K-Wellen hat die Sowjetunion Jahrzehnte überdauert. Und der Text zeigt uns ja, dass es uns heute eines der besten Werkzeuge bietet, um unsere eigene, oft sehr chaotisch wirkende Gegenwart einzuordnen.
Richtig. Und um diese doch sehr abstrakten 50-Jahres-Zyklen greifbar zu machen, arbeitet man in dem Artikel gerne mit einer brillanten Analogie, den 4 Jahreszeiten.
Ein Kondratiew-Zyklus durchläuft demnach Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Lass uns das mal durchspielen.
Gerne.
Der wirtschaftliche Frühling ist quasi der Neustart nach einer schweren Zeit.
Genau. In dieser Frühlingsphase erleben wir einen massiven, gesunden Aufschwung. Die Inflation ist extrem niedrig, weil die Wirtschaft noch Kapazitäten frei hat. Es herrscht eine enorme gesellschaftliche und technologische Euphorie.
Die Leute haben wieder Lust auf Zukunft.
Absolut. Neue Erfindungen, die im vorherigen Winter eigentlich aus der Not herausgeboren wurden, beginnen plötzlich, ganze Industrien umzukrempeln. Es herrscht pure Aufbruchstimmung.
wenn wir dann in den Sommer übergehen, wird es hitziger.
Der Sommer markiert dann den absoluten Höhepunkt des Wachstums. Die Kapazitäten der Wirtschaft stoßen an ihre Grenzen. Ressourcen werden langsam knapp.
Was dann unweigerlich dazu führt, dass die Inflation spürbar anzieht.
Richtig. Und historisch gesehen ist dieser ökonomische Hochsommer oft von großen, teilweise gewaltsamen geopolitischen Konflikten geprägt, weil der globale Kampf um Marktanteile und Rohstoffe wird extrem intensiv. Das System überhitzt schlichtweg.
Aber warte, wenn wir danach in den Herbst kommen. Laut der Quelle flacht dort das fundamentale Wachstum ab. Aber es entsteht ein Scheinwohlstand. Das erinnert mich extrem an Dinge wie den Kryptoboom der letzten Jahre oder an diese Phasen, in denen Tech-Startups ohne einen Cent echten Gewinn an der Börse plötzlich Milliarden wert sind. Ist das dieser Scheinwohlstand?
Das ist ein absolut perfektes Beispiel für die Herbstdynamik.
Okay.
Die grundlegenden Innovationen der jeweiligen Welle sind zu dem Zeitpunkt ausgereift. Die bringen keine gigantischen Produktivitätssprünge mehr. Aber das Kapital sucht weiterhin verzweifelt nach hohen Rendite.
Weil so viel Geld im System ist?
Genau. Anstatt in den Bau neuer Fabriken oder in echte Forschung zu fließen, wandert das Geld in die Finanzmärkten. Financial Engineering ersetzt echtes Engineering. Es entstehen gigantische Spekulationsblasen.
Man fühlt sich also reich.
Die Gesellschaft fühlt sich unfassbar reich, baut massive Schuldenberge auf, aber unter der Oberfläche bröckelt das Fundament bereits extrem.
Und dann kollabiert dieses Kartenhaus und wir stürzen unweigerlich in den Winter.
Das ist die bittere Phase der Bereinigung. Alte Industrien sterben weg, Schulden müssen schmerzhaft abgebaut werden, es gibt oft Depressionen und soziale Unruhen.
Aber, und das ist ja die Kernbotschaft von Kondratjew in unserem Text, dieser Winter ist das notwendige Übel. Er pflügt den Boden um und dient im Grunde als Dünger für die Basisinnovationen des nächsten Frühlings.
Um dieses Muster in der Realität zu verankern, hilft ein kurzer Blick in den Rückspiegel der Quelle. Fünf dieser monumentalen Wellen hat unsere moderne Zivilisation bereits vollständig oder zumindest fast vollständig durchlaufen.
Lass uns da mal im Schnelldurchlauf durchgehen, um den Zuhörern den Rhythmus der Geschichte zu zeigen. Die erste Welle begann so um 1780.
Richtig. Die Dampfmaschine und die mechanischen Webstühle. Die haben nicht nur Wasser aus Minen gepumpt, sondern das Fabrikssystem an sich erschaffen. Die Gesellschaft wandelte sich rasant von einer reinen Agrarwirtschaft zu einer echten Industriegesellschaft.
Die zweite Welle startete dann um 1840 mit der Eisenbahn und der Stahlproduktion.
Plötzlich konnte man Kohle und Güter massenhaft über Kontinente transportieren. Die Welt schrumpfte gewissermaßen.
Dann, um 1890, die dritte Welle, Elektrizität und Chemie.
Die Nacht wurde da plötzlich zum Tag gemacht. Fabriken konnten rund um die Uhr produzieren und der Verbrennungsmotor tauchte auf.
Die vierte Welle ab den 1940er Jahren brachte uns dann in das Zeitalter der Petrochemie und der Massenproduktion.
Das Auto wurde für den Durchschnittsbürger plötzlich erschwinglich. Das hat unsere gesamten Städtebaustrukturen, also Stichwort Vorstädte, und das tägliche Pendeln völlig neu definiert.
Womit wir bei der fünften Welle wären, deren Kinder wir alle sind. Sie begann in den frühen 1980er Jahren.
Informationstechnologie. Mikrochips, PCs und schließlich das Internet.
Wir haben quasi die Welt auf die Größe eines Bildschirms in unserer Hosentasche komprimiert. Aber das bringt uns direkt zur wichtigsten Frage für euch, die Zuhörer. Warum fühlt sich die Welt heute trotz all dieser fantastischen Technologie so unglaublich chaotisch, anstrengend und krisenhaft an? Warum haben wir ständig das Gefühl, dass das System an allen Ecken und Enden knirscht?
Wenn wir das große Ganze betrachten, lautet die Diagnose aus der Perspektive dieses Modells sehr klar. Wir stecken tief im frostigen Winter dieser fünften IT-Welle.
Wir spüren also den Winter.
Wir erleben live die Symptome der sogenannten kreativen Zerstörung. Nehmen wir doch mal das Smartphone. Vor 15 Jahren war das eine absolute Revolution, die völlig neue Geschäftsmodelle erst möglich gemacht hat.
Ja, Uber, Lieferdienste, das ganze App-Ökosystem.
Genau. Aber heute ist es eine komplett gesättigte Alltagstechnologie. Wir bekommen zwar jedes Jahr ein neues Modell mit einer minimal besseren Kamera, aber es liefert keine massiven systemweiten Produktivitätssprünge mehr, die unsere globale Wirtschaft in völlig neue Höhen katapultieren könnten.
Die fünfte Welle ist schlichtweg ausgereift.
Sie ist erschöpft.
Wir sehen diesen Winter ja auch täglich in den Nachrichten. Die globale Verschuldung von Staaten und Unternehmen liegt auf historischen Rekordniveaus, was ja ein typisches Erbe der herbstlichen Spekulationsphase ist.
Absolut.
Wir kämpfen mit hartnäckigen Inflationswellen, die die Kaufkraft vernichten. Dazu kommen dann noch diese massiven geopolitischen Spannungen.
Der eskalierende Handels- und Technologiekrieg zwischen den USA und China zum Beispiel.
Und dann eigentlich ein notwendiger Mechanismus.
Genau so ist es. Ein Wirtschaftssystem, das bis in den allerletzten Winkel von Schulden durchdrungen ist und in dem sogenannte Zombie-Unternehmen nur durch billiges Geld der Notenbanken am Leben gehalten werden, das ist extrem innovationsfeindlich.
Es blockiert also den Fortschritt.
Es blockiert knappe Ressourcen. Ineffiziente, veraltete Strukturen müssen unter dem harten Druck des Winters zerbrechen. Nur so kann man das gebundene Kapital und auch die klugen Köpfe für die wirklich neuen Herausforderungen freimachen. Ohne diese eisige Bereinigung des Winters gibt es einfach keinen Raum für das explosive Wachstum des Frühlings.
Das ist der Punkt, an dem wir den Blick nach vorne richten sollten. Analysen auf Basis dieser Zyklen datieren den Wendepunkt, also den Übergang vom tiefen Winter in den neuen Frühling der sechsten Kondratjew-Welle, exakt auf unsere aktuelle Gegenwart.
Also etwa die Jahre 2024 bis 2026.
Genau jetzt also. Während wir uns noch über hohe Zinsen und Rezessionsängste den Kopf zerbrechen, werden im Hintergrund laut Quelle bereits die Fundamente für die nächste Epoche gegossen. Welche massiven Treiber sollen diese sechste Welle denn dominieren?
Da kristallisieren sich drei gewaltige technologische Pfeile heraus, die sich fundamental von der rein digitalen Ära der fünften Welle unterscheiden werden. Der allererste Treiber ist die künstliche Intelligenz.
Aber Moment mal. Wir hören doch seit Jahren ständig von KI. Gefühlt ist jedes zweite Startup heutzutage ein sogenanntes KI-Startup. Sprechen wir hier aktuell nicht oft einfach nur von glorifizierter Autokorrektur oder marginal besseren Chatbots? Warum sollte das eine komplett neue Wirtschaftsepoche einläuten?
Weil die Chatbots von heute nur die oberflächliche Benutzeroberfläche einer sehr viel tiefer gehenden Transformation sind. KI wird in diesem Kontext der Zyklen als die neue Elektrizität definiert.
Die neue Elektrizität. Okay.
So wie die Elektrizität vor über 100 Jahren passive Maschinen plötzlich antrieb, wird KI passive Prozesse intelligent machen. Es geht hier um die Automatisierung von kognitiver Arbeit.
Das betrifft dann nicht mehr nur Fließbänder.
Genau. Das reicht von Algorithmen, die komplexe rechtliche Verträge in Sekundenbruchteilen fehlerfrei prüfen, über industrielle Fertigungsstraßen, die sich komplett selbst optimieren, bis hin zu landwirtschaftlichen Drohnen, die jede einzelne Pflanze auf einem riesigen Feld ganz individuell mit Nährstoffen versorgen.
Wahnsinn!
KI wird zur unsichtbaren Infrastruktur von einfach allem.
Das bringt uns dann direkt zum zweiten Pfeiler aus dem Text, der noch viel intimer ist, die Biotechnologie und die radikal präventive Gesundheit. Hier verschmelzen Biologie und Daten, richtig?
Richtig. Und um das mal greifbar zu machen, Werkzeuge wie die Geneditierung, also CRISPR, das sind nicht mehr nur medizinische Instrumente im klassischen Sinn.
Stell dir vor, du hast ein riesiges Textdokument mit einem winzig kleinen Tippfehler, der aber letztlich eine schwere genetische Krankheit verursacht.
Mhm.
CRISPR ist, vereinfacht gesagt, wie die Suchen- und Ersetzen-Funktion auf deiner Tastatur, nur eben angewandt auf die menschliche DNA.
Das ist ein perfektes Bild für diesen Paradigmenwechsel. Denn die Medizin der fünften Welle war stark reaktiv.
Wir haben Pillen eingeworfen, wenn wir schon krank waren.
Genau, wir haben versucht, Krankheiten zu bekämpfen, wenn die Symptome bereits offensichtlich da waren und der Körper schon massiv gelitten hat. In der sechsten Welle verlagert sich die gesamte ökonomische Wertschöpfung in die Prävention und die langfristige Erhaltung von zellulärer Vitalität.
Der Fokus wechselt also von Krankheiten heilen zu Vitalität erhalten.
Exakt. Der menschliche Körper wird mit Hilfe von Bioinformatik permanent ausgelesen und optimiert. Das ist nicht nur ein wirklich nobler medizinischer Fortschritt, das ist ein gigantischer, billionenschwerer neuer Wirtschaftsmarkt, der unsere Demografie und auch unsere Arbeitsfähigkeit völlig neu definieren wird.
Und der dritte Treiber verbindet Ökologie mit knallharter Betriebswirtschaft. Grüne Technologie und Nanotechnologie.
Ein ganz wichtiger Punkt. Wir verlassen hier nämlich die Ebene des reinen Umweltschutzes aus moralischen Gründen.
Dekarbonisierung wird in der sechsten Welle zum ultimative Motor für ökonomische Effizienz.
Weil erneuerbare Energien kombiniert mit gigantischen neuen Speicherkapazitäten auf dem besten Weg sind, die mit Abstand günstigste Energiequelle der Menschheitsgeschichte zu werden.
Und flankiert wird das laut der Quelle von der Nanotechnologie, also der Fähigkeit, Materialien wirklich Atom für Atom neu zu designen.
Wir sprechen hier von Konstruktionsmaterialien, die am Ende leichter sind als herkömmlicher Kunststoff, aber deutlich belastbarer und viel stärker als Stahl.
Der direkte Kontrast zur vorherigen Epoche könnte eigentlich kaum schärfer sein. Fassen wir das mal zusammen. Die fünfte Welle basierte auf der Auswertung von Daten, dem massenhaften Einsatz von Computern und ruhte energetisch immer noch stark auf fossilen Brennstoffen.
Und die sechste Welle nutzt Intelligenz, unseren eigenen Gencode und das gezielte Design von Molekülen als Hauptressourcen. Nachhaltigkeit ist hier dann kein Kostenfaktor mehr, sondern der absolut zentrale Wettbewerbsvorteil.
Also, was bedeutet das jetzt alles für uns?
Gute Frage.
Mhm.
Wie könnt ihr euch, die uns hier gerade zuhört, dieses große Makrowissen nutzen, um eure eigenen Finanzen, eure Karriere oder eure Investitionen sicher durch dieses doch turbulente Jahrzehnt zu manövrieren? An diesen Punkt kommt eine weitere, sehr faszinierende zyklische Theorie ins Spiel, die im Text besprochen wird und sich wie eine Schablone über diese Kondratejew-Wellen legen lässt, der sogenannte Banner-Zyklus.
Oft in Verbindung gebracht mit den Analysen des britischen Ökonomen Fred Harrison, oder?
Ganz genau. Während wir bei Kondratejew von 50-jährigen Epochen sprechen, fokussiert sich das Harrison-Modell primär auf den Immobilien- und Grundstücksmarkt. Und der atmet historisch gesehen in einem sehr verlässlichen 18- bis 20-jährigen Rhythmus.
Wie genau funktioniert dieser Mechanismus?
Der ist eigentlich sehr nachvollziehbar. Nach einer Krise erholt sich die Wirtschaft. Unternehmen expandieren wieder. Menschen brauchen neuen Wohnraum. Die Nachfrage nach Land steigt also. Weil Land aber naturgemäß nicht beliebig vermehrbar ist, steigen die Preise.
Was dann natürlich unweigerlich Spekulanten anlockt.
Richtig. Die Grundstückspreise explodieren schließlich so stark, dass Unternehmen die hohen Mieten nicht mehr erwirtschaften können und normale Konsumenten sich einfach keine Häuser mehr leisten können.
Und um die daraus resultierende Inflation zu bekämpfen, erhöhen die Zentralbanken dann die Zinsen.
Und bumm, die hochverschuldete Immobilienblase platzt.
Das ist ja genau das, was wir aktuell sehen. Die Zinsen sind in den letzten Jahren rasant gestiegen und Bauprojekte weltweit geraten extrem unter Druck oder stehen komplett still.
Das Brisante an der Komplikation dieser beiden Modelle aus dem Text ist folgendes. Die katastrophalsten wirtschaftlichen Verwerfungen der modernen Geschichte, also Dinge wie die Weltwirtschaftskrise 1929 oder der globale Finanzcrash 2008, die passierten genau dann, wenn der eiskalte Kondratjew-Winter zeitlich exakt mit dem zyklischen Platzen einer solchen 18-jährigen Immobilienblase zusammenfiel.
Das ist eine gefährliche Mischung.
Und weil wir uns genau jetzt in einem solchen Überschneidungszeitraum befinden, lautet die oberste Investitionsregel für diese Übergangsphase der nächsten Jahre schlicht und ergreifend: Liquidität ist König.
Cash is King.
Genau. Wer in der Endphase dieses Winters sein Vermögen in schwer verkäuflichen, stark überbewerteten Assets oder hochverschuldeten Immobilien gebunden hat, gerät unter massiven Druck.
Wer jedoch Cash oder hochliquide Mittel hält, sitzt in der absoluten Pole-Position.
So ist es. Wenn die Bereinigung durch den Winter abgeschlossen ist und Schätzungen zielen hier auf die Phase zwischen 2026 und 2028, dann werden sich historische Einstiegschancen bieten.
Weil das Kapital dann frei ist, um zu rationalen, fairen Bewertungen in die frisch entstehende Infrastruktur der KI, Biotech und Greentech zu fließen.
Exakt.
Um diese abstrakte Strategie mal in die Praxis zu übersetzen, bringt der Artikel ein wunderbares regionales Gedankenspiel für Investoren, das die Gegensätze dieses Zyklus perfekt illustriert.
Ein toller Vergleich. Wien versus Belgrad.
Genau. Zwei europäische Hauptstädte, die in diesem Zyklus völlig unterschiedliche Rollen einnehmen. Wien wird hier klassisch als die sogenannte Winterfestung betrachtet.
Ausgebaute Gesundheits- und Biotech-Infrastruktur.
Wien ist ja nicht nur wettertechnisch im Winter oft grau, sondern offenbar auch wirtschaftlich der perfekte Ort, um sich warm einzupacken.
Der Nachteil ist nur, in einer solchen sicheren Festung sind die Renditechancen und das explosive Wachstum natürlich eher moderat. Es ist primär der Ort des reinen Kapitalerhalts.
Belgrad hingegen verkörpert laut Text den aggressiven Frühlingskandidaten.
Als aufstrebender Schwellenmarkt, der etwas außerhalb der gesättigten westeuropäischen Strukturen liegt, lockt die Stadt natürlich mit einem rasant wachsenden, sehr hungrigen IT-Sektor und massiven Infrastrukturprojekten.
Dort findet man also das Potenzial für das schnelle, disruptive Wachstum, das man benötigt, um in einer neuen Welle frischen Wohlstand überhaupt erst aufzubauen.
Die Kehrseite der Medaille ist dabei offensichtlich. Man kauft sich dieses enorme Potenzial zwangsläufig mit deutlich höheren geopolitischen, Währungs- und institutionellen Risiken ein.
Es verlangt vom Investor also die ständige Abwägung. Wie viel Sicherheit brauche ich noch für den restlichen Winter und wie viel Risiko bin ich bereit, für die allerersten Sonnenstrahlen des Frühlings einzugehen? Ein tolles Gedankenspiel.
Absolut.
Aber bei all der faszinierenden Aufbruchsstimmung rund um KI, genetische Wunderwerke und grüne Energie müssen wir auch ehrlich bleiben. Jede Jahreszeit bringt ihre eigenen Stürme mit sich. Wir dürfen die dunklen Wolken, die diese sechste Welle aufziehen lässt, nicht ignorieren.
Das wirft eine sehr wichtige Frage auf. Denn keine technologische Revolution der Geschichte war jemals ein reiner Spaziergang. Die sechste Welle wird den Arbeitsmarkt nicht nur ergänzen, sie wird ihn in weiten Teilen zertrümmern und völlig neu zusammensetzen.
Inwiefern?
Während in der Vergangenheit Maschinen ja vor allem körperliche Schwerstarbeit übernommen haben, zielt die KI jetzt direkt auf die sogenannten White-Collar-Jobs ab, also die Bürojobs.
Analytiker, junge Anwälte, Programmierer, Sachbearbeiter.
Genau diese kognitiven Routinetätigkeiten können rasend schnell und extrem kostengünstig von Algorithmen ersetzt werden. Die große Gefahr besteht einfach darin, dass die Vernichtung dieser hochbezahlten Bürojobs deutlich schneller abläuft, als das neue System alternative Beschäftigungsfelder erschaffen kann.
Das ist massiver sozialer Zündstoff. Und wir müssen auch über das bioethische Pulverfass sprechen.
Oh ja.
Wenn wir Technologien wie CRISPR massentauglich machen, geht es nicht mehr nur darum, wer das neueste Smartphone hat. Es geht dann darum, wer sich die genetische Optimierung oder die massive Verlängerung seiner eigenen Gesundheitsspanne überhaupt leisten kann.
Wir riskieren eine Welt, in der sich die soziale Schere nicht mehr nur über den Kontostand auf der Bank definiert, sondern wortwörtlich in der Biologie der Menschen verankert ist.
Die digitale und biologische Kluft könnte ganze Teile der Gesellschaft und auf globaler Ebene vielleicht sogar ganze Nationen des globalen Südens unwiderruflich abhängen, wenn sie eben keinen Zugang zu dieser neuen Infrastruktur der sechsten Welle bekommen.
Die technologischen Durchbrüche werden zweifellos gigantisch sein. Aber die gesellschaftliche, politische und rechtliche Aufgabe, diese Schocks irgendwie abzufedern und den Übergang human zu gestalten, das wird die eigentliche Herkulesaufgabe dieses neuen Frühlings sein.
Wir stehen also zweifellos an der Schwelle zu einer der monumentalsten Epochen der Wirtschaftsgeschichte.
Definitiv.
Der frostige, von Schulden und Stagnation geprägte Winter der alten IT-Welt zwingt uns in die Knie. Aber genau dieser Druck fest quasi die Diamanten der nächsten Epoche.
Sehr schön gesagt.
Die Jahre bis 2026, 2028 werden sicher noch ruckeln. Es wird finanzielle und gesellschaftliche Turbulenzen geben. Aber am Horizont zeichnet sich dieser technologische Boom aus künstlicher Intelligenz, grenzenloser Vitalität und radikaler Nachhaltigkeit klar ab.
Einen finalen, vielleicht etwas provokanten Gedanken möchte ich euch aus dieser Perspektive heraus noch mit auf den Weg geben.
Schieß los.
Wenn die sechste Welle durch die Omnipräsenz von KI unsere analytische und kognitive Arbeit zunehmend übernimmt, die Maschinen also das Denken und Organisieren für uns erledigen und wenn gleichzeitig die Biotechnologie unsere körperliche Gesundheit und Lebensspanne massiv ausdehnt,
ja.
Wie werden wir dann in diesem anbrechenden wirtschaftlichen Frühling den Sinn unseres eigenen menschlichen Daseins völlig neu definieren müssen? Wenn wir weder zum reinen Überleben körperlich schuften, noch starr in Büros Daten analysieren müssen. Was bedeutet es dann im 21. Jahrhundert eigentlich noch, ein nützlicher, produktiver und erfüllter Mensch zu sein?
Danke fürs Zuhören. Das war Zwischen den Zeilen für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns bald wieder mit einem neuen Thema.